ARD.
Das war ein krasser Moment, weil ich mir dachte, okay, ich habe mir jahrelang das nicht eingebildet, sondern ich habe wirklich eine Krankheit, eine Störung quasi. Die gibt's wirklich, die ist sehr real und existiert.
Das ist Dani. Vor 4 Jahren erhält sie die Diagnose PMDS, prämenstruelle dysphorische Störung. Nach 10 Jahren erfolgloser Suche.
Ich war schockiert, glücklich, erleichtert, alles gleichzeitig, weil ich mir dachte so, das ist genau das, was ich habe.
Tabula rasa.
Tabula rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa, unserem Anti-Tabu-Podcast in der ARD-Audiothek. Falls ihr euch jetzt denkt, PMS kenne ich, das prämenstruelle Syndrom, also Beschwerden vor der Periode, aber was ist denn jetzt PMDS? Das ist die prämenstruelle dysphorische Störung und um die geht's hier in dieser Folge heute bei uns. Ich bin Sally, ich habe die Folge recherchiert und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Tine. Tine hört wie ihr meine Recherchen und Gespräche zum ersten Mal. Hi Tine.
Hi Sally.
Wie geht's dir denn so mit deiner Periode? Einstiegsfrage.
Direkt voll rein. Ja. Mir geht's eigentlich ganz gut, aber PMS ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ich merke dann schon so ein paar Tage vorher Stimmungsschwankungen, ich werde ein bisschen sensibler, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, das kommt da alles dazu. Ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff, genau. Und aber PMDS, da bin ich gespannt drauf.
Ja, ich muss sagen, ironischerweise bin ich auch gerade in so einer PMS-Phase. Also auch irgendwie gerade nicht so fit. Also ich merke das auch immer total. Also ich bin sehr zyklussensibel, sage ich mal, was ja irgendwie auch cool sein kann, wenn man so ein bisschen merkt, jetzt bin ich gerade in dieser Phase oder so. Aber alles, was du auch gerade so beschrieben hast, ne? Also irgendwie so Rückenschmerzen und das Gefühl, einfach komplett platt zu sein. Ich heule dann auch immer sehr viel so, wenn ich irgendwelche komischen, witzigen Videos teilweise sehe und dann muss ich aus dem Nichts anfangen zu weinen und so. Also ja, ich bin auf jeden Fall auch davon, also von PMS auf jeden Fall betroffen. Aber mir ist dann irgendwann der Begriff PMDS über den Weg gelaufen und dann wollte ich auf jeden Fall mehr darüber erfahren, weil ich mich auch gefragt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen PMS und PMDS und warum höre ich erst jetzt davon? Und deshalb erfahrt ihr in dieser Folge Tabula Rasa, wie das eben ist, vor der Periode nicht nur ein bisschen Stimmungsschwankungen zu haben, sondern wirklich extrem darunter zu leiden. Mit Wutausbrüchen, Depressionen und vielen weiteren Symptomen und das eben jeden Monat aufs Neue. Wir klären für euch, was genau PMDS ist und schauen uns gleich ein doppeltes Tabu an, die Menstruation und psychische Erkrankungen. Denn Frauen, die vor ihrer Periode Beschwerden haben, wurden lange Zeit einfach als hysterisch abgestempelt. Ja, und von ihrem Weg hin zur Diagnose PMDS erzählt uns heute Dani. Ihr habt sie eben schon gehört und sie erzählt uns auch, wie sie heute mit ihrer Diagnose umgeht und was ihr konkret hilft. Außerdem haben wir uns natürlich auch wieder professionelle Unterstützung an die Seite geholt mit Dr. Mirjam Wagner. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und spricht bei Instagram als Doktorin Vagina über PMS und auch PMDS. Und von ihr lassen wir uns auch auf den aktuellen Stand der Forschung bringen. Ja, Dani ist heute 38 Jahre alt. Ursprünglich kommt sie aus Österreich. Sie lebt aber seit mittlerweile über 10 Jahren in Berlin. Sie ist Influencerin. Bei ihr geht es vor allem um die Themen Mode und Sneaker. Sie legt auch als DJ auf und sie spricht seit ihrer Diagnose online über PMDS. Wide Awake Earthquake ist ihr Insta-Handle und bis zu ihrer PMDS-Diagnose war es auf jeden Fall eine weite Reise für Dani, denn diese Reise beginnt für sie schon als Kind. Damals hat sie nämlich schon das Gefühl, dass irgendwas anders ist, also dass sie auch selbst irgendwie anders ist als andere. Sie ist als Kind sehr aktiv, teilweise auch aggressiv und eher ein schwieriges Kind und dann bekommt sie mit 11 Jahren ihre erste Periode.
Also ich fand meine Periode immer schon sehr intensiv. Also ich hatte auch immer schlimme Schmerzen. Meine Mama hat das immer so ein bisschen abgetan. Die hat mir auch keine Schmerztabletten gegeben, was ich im Nachhinein auch total uncool finde. Aber sie war halt auch so, ja, da musst du jetzt durch, das musst du jetzt aushalten, weil sie jetzt auch ausgehalten müssen. Und da war eigentlich relativ wenig Verständnis beziehungsweise auch Knowledge oder auch Aufklärung von ihrer Seite da. Und es war halt auch eher so diese Mentalität, ja, es tut weh, aber dann tut es halt weh, dann ist es wieder vorbei. So.
Ja, und so wächst sie auf mit dem Gedanken, das ist normal, und hinterfragt diesen Schmerz und auch die Intensität ihrer Periode als Jugendliche nicht. Aber dann passiert noch etwas. Als sie 21 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater unerwartet. Damals ein ganz, ganz großer Einschnitt für sie, und ihre Symptome werden dann noch stärker. Sie streitet sich oft, ist wütend, und lange fällt ihr das selbst gar nicht so auf, dass diese Symptome auch immer mit dem Zyklus zusammenhängen.
Das kam erst so Mitte, Ende 20 tatsächlich. Also es hat wirklich lange gedauert, bis mir das aufgefallen ist. Ich habe immer so eine Art Tagebuch geführt, aber ich habe nicht so wirklich viel jetzt reingeschrieben. Aber ich habe immer so kleine Zeichen reingemacht oder so, wenn irgendwas Besonderes war. Oder ich irgendwie Streit mit meiner damaligen Freundin oder mit Freunden oder so hatte, und habe dann irgendwie so Blitze reingemalt, falls es mal so Streit gab. Weil, wie gesagt, ich war halt sehr, ja, auch so ein bisschen streitlustig vielleicht. Ich habe auch meine Periode in den Kalender eingetragen. Die kam eigentlich immer sehr regelmäßig. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so, oh, irgendwie habe ich immer Streit in dieser Zeit um meine Periode. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie ist das komisch.
Was Dani damals noch nicht weiß, dass sie PMDS hat, die prämenstruelle dysphorische Störung. Ja, Tina, hast du denn vorher schon mal von PMDS gehört?
Nee, von PMS habe ich gehört, aber von PMDS tatsächlich noch nicht.
Also ich muss sagen, ich habe halt auch PMS selbst und auch mit meiner Frauenärztin darüber auch schon geredet, weil ich dann halt auch wirklich darunter leide, so unter diesen Symptomen. Mhm. Und von der Seite kam tatsächlich jetzt nie so, das könnte auch PMDS sein oder so. Aber mir wurde das, glaube ich, irgendwann dann mal bei Social Media angespült. Und ja, ich wollte eben auch mehr darüber erfahren, weil PMS ja so selbstverständlich ist, ne?
Ja, also wie wir es gerade gehört haben, ne? Also ist es irgendwie auch so normal, dass du dich schlecht fühlst vor deinen Tagen. Mhm. PMS ist mir auch ein Begriff, aber so sehr damit auseinandergesetzt habe ich mich tatsächlich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Mhm. Also du machst sozusagen nicht so wirklich was, sondern du weißt einfach drum, dass es vor der Periode sein kann.
Genau, ich versuche so ein bisschen zärtlicher mit mir selbst umzugehen, mir vielleicht ein bisschen Raum schaffen und ein bisschen ausruhen, wenn das geht. Aber ist ja oft auch nicht möglich. Aber so wirklich was dagegen, Medikamente oder so, mache ich jetzt nicht. Mhm. Nee.
Ja, zu PMS muss man sagen, gibt es unterschiedliche Zahlen. Da sagt man so, mindestens die Hälfte der Frauen hat regelmäßig PMS-Symptome. Manchmal gibt es auch Zahlen, die dann von bis 80% sprechen oder so. Es ist halt, glaube ich, auch immer relativ schwierig zu erfassen. Aber ich wollte dann eben ganz genau wissen, ne, was ist PMDS? Und dafür habe ich mit Dr. Mirjam Wagner gesprochen. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie, Ernährungsmedizinerin und Resilienztrainerin. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass sie in den sozialen Netzwerken eben auch über diese Themen spricht, als Doktorin Vagina, über das prämenstruelle Syndrom, aber auch über die prämenstruelle dysphorische Störung. Und sie hat sich da so ein bisschen drauf spezialisiert. Und auch sie selbst ist betroffen von PMS. Und mittlerweile sagt sie so, sie würde sich selbst so irgendwo zwischen PMS und PMDS verorten. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum sie sich auf die Suche gemacht hat nach so Lösungen und nach was hilft eigentlich für PMS und PMDS. Ja, und wenn ihr Tabula Rasis, sag ich einfach mal, selbst Zyklusbeschwerden habt, dann habt ihr vielleicht ja auch irgendwie selbst schon mal gesagt, so, oh, ich habe mal wieder PMS, so wie wir es auch gerade schon gesagt haben. Aber dahinter kann dann eben auch mehr als PMS stecken. Und die Frage ist dann natürlich, wie unterscheidet sich jetzt PMDS von der leichteren Form PMS? Und das habe ich auch Dr. Mirjam Wagner gefragt.
Man könnte sagen, es ist die große Schwester von PMS, aber halt in viel, viel intensiver und mit so einem Schwerpunkt auf besonders starken psychischen Symptomen, die die Stimmung betreffen. Deswegen auch dieses D in dem Kürzel, das heißt nämlich Dysphorie.
Ja, und die Dysphorie ist das Gegenteil von Euphorie. Also der Begriff bedeutet so viel wie Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Unzufriedenheit. Und das können alles eben auch Symptome von PMDS sein. Zum Teil auch von PMS, aber es ist eben so, sag ich mal, die stärkere Ausprägung. Außerdem gehören zu den PMDS-Symptomen noch starke Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Wut, Ängste, ein Verlust des Interesses an normalen Aktivitäten und vieles mehr.
Ich finde immer ganz spannend diesen, ich sage dazu immer hormonellen Muskelkater. Vielleicht erkennt es jetzt die eine oder andere wieder, dieses wirklich Gliederschmerzen, so einmal auftreten, so in der Lutealphase, in der zweiten Zyklushälfte, wo man so denkt, oh, bin ich jetzt krank oder habe ich jetzt einen krassen Muskelkater? Auch das kann eben aufgrund von PMS oder PMDS bedingt sein.
Lustigerweise hatte ich das jetzt letzte Woche. Und ich glaube, weil ich so wirklich da jetzt natürlich aktiv so recherchiert habe und drüber nachgedacht habe, ist mir das so richtig aufgefallen. Da gab es irgendwie so einen Tag, an dem ich echt dachte, oh, habe ich irgendwie krass Sport gemacht oder so? Also ich war einfach komplett fertig und hatte so einen richtigen Muskelkater, aber ich habe keinen Sport gemacht, definitiv.
Das kenne ich aber auch.
Kennst du auch?
Ne? Und das ist ja weit entfernt eigentlich noch von der Menstruation, ne?
Ja.
Also wir sind eigentlich den ganzen Monat.
Ja, den ganzen Monat damit beschäftigt.
Haben wir irgendwie was damit zu tun, genau.
Ja, also ich glaube, bei mir ist auch so wirklich, wenn so der Eisprung vorüber ist und der Körper so sagt, ne, jetzt muss ich irgendwie nicht ein Kind in mir heranwachsen lassen und dann kommt so dieser Abfall, sage ich mal, und auf jeden Fall so dieser Muskelkater. Also Stimmungsschwankungen, Wut und auch so ein Muskelkatergefühl, das kennen auch wahrscheinlich viele von euch. Besonders ist bei PMDS dann aber auch eben, wann diese Symptome auftreten.
Dann braucht man mindestens 5 Symptome davon, die regelmäßig in den Tagen vor den Tagen auftreten. Und da spricht man tatsächlich Möglichkeit von der ganzen Lutealphase, also der ganzen zweiten Zyklusphase. Bei vielen ist es so ungefähr eine Woche. Und wenn man das über, ich sag mal, 2 Monate mindestens beobachtet und diese Symptome auch wirklich starken Einfluss haben auf mein soziales, berufliches, zwischenmenschliches Leben, dann kann man von PMDS sprechen. Ganz, ganz wichtig ist, wie gesagt, das ist nur in dieser Phase. Und dann setzt die Menstruation ein und dann ist man quasi ein anderer Mensch. Dann erkennt man sich wieder.
Ja, und tatsächlich haben 10-15% aller Menstruierenden eine leichte Form von PMDS, kommen damit aber ganz gut zurecht. Und für 5-7% ist PMDS so stark, dass sie ihren Alltag in der zweiten Zyklushälfte nicht mehr bewältigen können. Und das weiß eben Dani zu diesem Zeitpunkt vor 10 Jahren noch nicht. Auch sie gehört dazu. Dani bemerkt das vor allem in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen.
Dass ich dann da um die Zeit immer Probleme hatte mit denen, weil man hat dann immer so einen Spiegel, man ist ja nicht alleine und dann kriegt die Person das ab. Also ob man will oder nicht, die Person merkt, ah, irgendwie ist meine Freundin gerade anders, was ist da los? Aber ich konnte das sehr lange nicht wirklich einordnen. Ich wusste nur, irgendwas stimmt da nicht. Also es ist nicht normal.
Kennst du sowas auch so in zwischenmenschlichen Beziehungen?
Ich habe es mir tatsächlich leider nicht so aufgeschrieben wie sie. Ne? Hätte ich jetzt mal Tagebuch geführt und meine Blitze nebendran markiert, dann wäre das vielleicht was anderes. Also ich habe auf jeden Fall Stimmungsschwankungen in dem Sinne, dass ich leichter gereizt bin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das schwieriger ist, mit mir umzugehen manchmal. Also vielleicht bin ich dann schneller auf 180. Aber so, dass es jetzt krasse Auswirkungen auf mein Umfeld hätte, ist mir jetzt eigentlich nicht aufgefallen. Hoffe ich mal.
Ja, man wächst es ja auch nicht. Ich muss sagen, ich habe irgendwie festgestellt so in den letzten Jahren, dass es bei mir so immer 1-2 Tage gibt, an denen mich alle Menschen nerven. Aber auch so wirklich, also meine liebste Freundin oder so oder auch mein Partner, dass ich dann wirklich denke so, oh, was bist du für ein Mensch? Und das ist dann, also finde ich schon auch manchmal schwierig, ne, weil ich kann dann auch nicht sagen, du hast irgendwie was gemacht oder so, sondern es ist total irrational auch. Also das kenne ich schon auch, dass ich dann echt manchmal denke, du nervst mich einfach aus heiterem Himmel.
Also, klar, und daraus entsteht natürlich schneller ein Streit und dann wird natürlich auch die Beziehung darunter leiden.
Ja. Ja, für Dani ist es auf jeden Fall total schwierig, dass sie irgendwie merkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders, aber dass sie nicht ganz genau weiß, was los ist. Und jeden Monat macht sie da dann wirklich so einen großen Wandel durch.
Ich bin auch eigentlich sehr verlässlich und ich halte mein Wort. Ich bin konstant eigentlich. Bis auf diese Zeit, da brauche ich halt sehr viel von meinem Gegenüber. Und irgendwie ist das total schwierig für ganz viele Menschen dann umzuswitchen von, hey, sie ist für mich da, sie ist stark, sie ist toll, sie macht mir Geschenke und gibt mir Aufmerksamkeit und plötzlich dann weg. Damit können halt viele nicht umgehen und wollen damit auch nicht umgehen, weil es halt schon echt eine harte Nummer ist.
Also für sie ist es so dieser extreme Wandel, immer wiederkehrend und es verunsichert sie und irgendwann denkt sie auch, dass es vielleicht einfach an ihrem Charakter liegt, dass sie so ein Mensch ist, wechselhaft, wankelmütig. Sie beschreibt ihre PMDS-Phase auch als Rollercoaster. Also einen Tag ist sie ganz aktiv, schafft ganz viel und ist produktiv und am nächsten Tag ist sie ganz traurig und weint ganz viel.
Ich habe das damals, habe ich das immer Vampire Days genannt, wobei ich eigentlich mehr Werwolf, um ehrlich zu sein, weil man einfach so sich selbst halt verliert und nicht so umgänglich ist.
Gerade die Tatsache, dass das so unvorhersehbar ist, wie es ihr am nächsten Tag gehen wird, ist schwierig für sie.
Die Periodenschmerzen, die sind mir eigentlich relativ egal, weil ich weiß, ich nehme eine Schmerztablette, ist weg. So. Also damit kann ich umgehen. Das ist so das geringste Problem. Das größte Problem ist dieses emotionale Auf und Ab, wo man wirklich nicht weiß, kann man morgen rausgehen? Geht es einem gut? Oder will man eigentlich gar nichts tun oder mit niemandem sprechen oder einfach zu Hause bleiben, ne? Einen Tag ist man richtig energized und am anderen Tag ist man richtig down. Und an anderen Tagen sucht man Streit, ne? Also man will wirklich Reibung und man ist dann nicht in der Lage, also ich zumindest, nicht in der Lage, da rauszukommen. Ich bin dann auch nicht ich selber. Also klar, es ist ein Teil von mir. Mittlerweile habe ich das so auch akzeptiert, aber die lustige, lebensfrohe, aktive Dani, die ist woanders, die ist im Urlaub kurz. Und das ist sehr anstrengend, vor allem wenn es jeden Monat immer wieder kommt. Immer wieder.
Ja, Dani weiß also damals vor 10 Jahren schon, etwas stimmt nicht und es hängt mit meiner Periode zusammen. Aber sie weiß nicht, was los ist und wendet sich dann natürlich erstmal an ihre Frauenärztin.
Dann haben wir auch meine Hormone gecheckt. Da war auch alles normal. Das habe ich auch 2, 3 Mal machen lassen. War immer alles normal. Und ich denke mir so, das ist aber nicht normal. Und dann habe ich halt wirklich dann auch mal eine Beziehung geführt, die mir sehr wichtig war. Und dann habe ich gemerkt, oh, das geht irgendwie kaputt. Deswegen war ich wieder bei der Frauenärztin und die so, ja, dann nehmen Sie doch die Pille.
Dani probiert also die Pille aus. Man hört gerade schon, dass es hinausgeht über dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen rumzicken oder so, sondern wirklich so ganz schwerwiegende Einschnitte einfach sind, auch für so eine Beziehung. Ja, und deswegen entscheidet sie sich eben, die Pille auszuprobieren, aber die bringt nicht die erhoffte Verbesserung. Sie probiert in dieser Zeit sogar 5 oder 6 verschiedene Pillen aus, hat sie mir
Ach, krass.
erzählt. Ja, probiert da einiges durch, in der Hoffnung, dass irgendwie was Besserung bringt. Manche dieser Pillen bewirken gar nichts, andere machen sie depressiv und alles gefühlt noch schlimmer. Und sie kommt dann irgendwann an einen Punkt, an dem sie denkt, das kann nicht die Lösung sein, das hilft nicht. Und es ist für sie wirklich eine ganz frustrierende Zeit. Aber sie versteht sich gut mit ihrer Frauenärztin und die ist auch wirklich unterstützend und deshalb suchen sie zusammen immer weiter nach einer Lösung.
Ja, ich habe immer wieder bei der Ärztin, immer wieder, immer wieder. Und dann hat sie Akupunktur empfohlen, habe ich das gemacht, hat auch nichts gebracht. Sport, ja, Sport, super. Aber wenn man halt dann zu Hause leidet, dann will man auch nicht einen Sport, ne? Die hat sich auch echt Mühe gegeben, aber ich habe gemerkt, die weiß auch nicht so recht, was los ist. So, die war auch planlos. Aber es ist super frustrierend. Also wirklich sehr frustrierend, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist. Und man weiß aber, da stimmt was nicht. Man weiß es. Denn ich wusste, ich habe irgendwas.
Mich hat es sehr bewegt, dass Dani ja die ganze Zeit merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung und auch irgendwie weiß, es stimmt was nicht, auch über PMS hinaus, aber eben keine Erklärung dafür findet. Und ein Grund dafür ist, dass es damals eben noch keine offizielle Bezeichnung dafür gibt, was sie erlebt.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Seit wann gibt es den Begriff
Ja,
denn?
genau. Also diese Diagnose PMDS, die gibt es seit 2013, bedeutet jetzt seit 12 Jahren. Also seit 2013 wird PMDS als Krankheit anerkannt. Aber es wird noch ein bisschen komplizierter tatsächlich, weil in Deutschland gilt der ICD. Das ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Also das ist sozusagen ein Klassifikationssystem, mit dem medizinische Diagnosen einheitlich benannt werden und abgerechnet werden können. Und im ICD-11 gibt es diese Diagnose PMDS. Der ICD-11, der existiert schon, aber wird in vielen Ländern eben noch nicht angewandt, weil es immer ziemlich lange dauert, um den zu implementieren, um den auch wirklich durchzusetzen. Also es gibt dieses neue Klassifikationssystem ICD-11, aber der wird noch nicht angewandt. Aktuell gilt in Deutschland noch der ICD-10.
Das heißt, viele Ärzte kennen das wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
Genau. Also viele Ärzte sind auch gar nicht in der Ausbildung damit in Berührung gekommen. Das hat mir auch Miriam Wagner erzählt, dass damals, als sie eben studiert hat, so lange ist das jetzt auch noch gar nicht her, aber da gab es noch nicht mal diese Diagnose. Insofern stand das jetzt auch nicht auf dem Stundenplan. Aber auch PMS, was es ja so als Diagnose schon etwas länger gibt, hat sie trotzdem in der Ausbildung also nicht gelernt, sondern da hat sie ja eben erzählt, das war was, was man sich einfach so selbst ranschaffen musste. Und da hat mir eben Miriam Wagner erzählt, dass das auch einen großen Einfluss hat auf die medizinische Versorgung generell.
Da gibt es so einen prämenstruelle Beschwerden-Code, den man abrechnen kann. Das sind ein paar Euro 50. Ich weiß gerade die Zahlen nicht, aber das ist unter 10 Euro. Und dafür kannst du natürlich nicht lange mit Menschen reden. Und dann kam das Thema nicht in unserem Studium vor. Und Ziel ist, muss man sich dann wirklich selbst beibringen. Ich hoffe, dass mit der Aufklärung und mit der neuen ICD-11 da eben auch ein Schwung kommt. Und es müssen, und das ist ganz wichtig, Zeitfenster geschaffen werden, in denen man wirklich therapieren kann. Und das ist meiner Meinung nach im aktuellen System sehr schwierig.
Das kennst du ja wahrscheinlich auch so von der Ärztin. Das ist immer schnell, immer getaktet im Viertelstundentakt so.
Ja.
Und wenn es dann für PMS oder für prämenstruelle Beschwerden 10 Euro gibt, dann ist ja irgendwie klar, dass da einfach keine Zeit vorhanden ist, um sich da ausführlich mit auseinanderzusetzen. Also es hat wirklich sehr lange gedauert, bis diese Krankheit überhaupt erkannt wurde und dann anerkannt wurde. Und jetzt dauert es eben nochmal, bis dieser ICD-11 in Deutschland anerkannt wird und danach auch behandelt werden kann. Ist trotzdem noch die Frage, wie umfangreich so eine Behandlung dann sein kann. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das schreitet wirklich sehr, sehr langsam voran. Ich habe mich bei der Recherche auch gefragt, woran das liegt, dass es diese Diagnose jetzt auch erst seit 12 Jahren gibt, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem, glaube ich. Also, dass Frauen wie Dani eben so lange alleine mit ihren Symptomen rumgerannt sind. Ja. Und in meiner Recherche bin ich dann darauf gestoßen, dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, darauf zu schauen, wie Frauen und ihre Periode dargestellt wurden lange Zeit und das teilweise auch noch werden, weil wir haben Dani ja zu Beginn gehört. Sie hat gesagt, ihr wurde vermittelt, so Schmerzen und Stimmungsschwankungen sind normal, da muss man durch. Und so sind ja auch irgendwie viele von uns aufgewachsen. Und was viele ja wahrscheinlich auch schon erlebt haben, so dieses, ach ja, die Frau, die ist wieder hysterisch, die hat wieder ihre Tage und deshalb reagiert die so.
Ja. Früher gab es ja das Frauengold, oder? Da gab es doch mal so eine Werbung.
Ah, stimmt. Ja, richtig.
Es gab da war, glaube ich, richtig viel Alkohol drin. Ah. Und dann wurde dann die Frau einfach noch mal ein bisschen...
Ja, genau. Und da waren irgendwie so ein paar Kräuterchen drin und halt super viel Alkohol.
Ja,
ne?
Genau.
Um die Frau einfach so ein bisschen runterzubringen. Ja. Und dieses, hast du mal wieder deine Tage? Hast du das schon mal erlebt?
Ja, voll.
Echt?
Voll.
Ja. Und von wem dann so?
Also früher tatsächlich auch so in der Verwandtschaft noch. Mhm. Also da war das irgendwie total gang und gäbe.
Mhm.
Aber auch so, ja, bei Freunden, auch bei meinem Partner, Ex-Partner, die haben dann auch mal gemeint, oh, hast du schon wieder deine Tage oder was?
Mhm.
Wenn man halt so ein bisschen... Hat dann meistens auch gestimmt, ja.
Ich find's auch super schwierig, weil bei mir ist es auch so, wenn ich dann irgendwie mir ein Katzenvideo angucke und dann anfange zu heulen, sagt mein Freund auch so, kriegst du deine Tage? Aber trotzdem.
Aber das ist sehr feinfühlig.
Ja,
muss
genau.
Ich sagen.
Es ist halt nicht so im Streit und du bist gerade sauer, kriegst du
genau,
wieder deine Tage.
Also genau.
Ich finde,
das kommt nicht so ein Abwerten, sondern das ist so ein Mitfühlen, ey, kommt da jetzt gerade was auf dich zu? Das und auch auf mich wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich glaube nämlich, es kommt total drauf an, wie man das anspricht, ne? Weil man ist halt sensibler, ja, auf jeden Fall. Aber es ist so die Art und Weise, nutzt man das jetzt gerade gegen die Person oder versucht man die Person
zu verstehen?
Genau.
Ja.
Aber da gehört auf jeden Fall noch mehr dazu. Und du bist ja auch so ein 90s Girl, oder? Bist du auch in den, genau.
90er.
Genau. Kennst du noch den Film 10 Dinge, die ich an dir hasse?
Ja, liebe ich.
Ich hätte jetzt wirklich 1000 Beispiele mitbringen können aus so Filmen dieser Zeit, also so 2000er, 2010er Jahre. Aber habe vor allem eben eine Situation auch gefunden in diesem Film. Da gibt es die Hauptfigur Kat, die ist Schülerin, Feministin. Und es gibt da auch eine Szene im Klassenzimmer, da wird sie wütend, weil sie eben hinterfragt, was für Literatur sie da lesen müssen. Und da habe ich eine Szene dir mal mitgebracht.
Was ist mit Sylvia Plath? Oder Charlotte Brontë? Oder Simone de Beauvoir?
Mr. Morgan, wäre es nicht möglich, dass wir Kat vom Unterricht ausschließen, wenn sie ihre Tage hat?
Also genau solche Szenen. Wirklich, es war ja in jedem Film irgendwie, warum ist sie so wütend? Hat sie ihre Tage oder ist sie mal wieder außer Kontrolle? Und
ja,
also wie gesagt, hätte ich jetzt ganz, ganz viele Beispiele auch mitbringen können. Und dadurch wird man ja auch geprägt.
Ja, voll.
Also wir,
voll.
Aber auch Männer werden dadurch geprägt, dass es irgendwie so ein Grund ist und vielleicht auch im Zweifel okay ist. Ich muss sagen, ich bin recht froh, dass es sich mittlerweile so ein bisschen geändert hat, glaube ich, dass man das vielleicht nicht mehr so forsch fragt. Aber das ist auch ein Grund, warum warum solche Beschwerden halt lange nicht ernst genommen wurden, sondern es war halt lange so, die Frau, die ist halt so und deswegen wurde es nicht so viel erforscht und deshalb gibt es da noch ganz viel Nachholbedarf. Darüber habe ich auch mit Mirjam Wagner gesprochen.
Der Zyklus ist immer noch ein großes Tabu. Das darf man nicht vergessen. Und die Forschung für Frauenmedizin oder die Medizin für menstruierende Menschen, die ist definitiv hinten dran. Ob es jetzt Endometriose ist, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel auch. Ob es die Wechseljahre sind, die kommen jetzt schon mehr. Aber das Thema PMS, PMDS, das steht dann noch dahinter. Das ist einfach ein schambehaftetes und tabuisiertes Thema, wo wir jetzt aufklären müssen.
Ist mir dann auch aufgefallen, auf jeden Fall diese Themen, so Endometriose und Wechseljahre und so, gibt es ja mittlerweile auch Podcasts dazu und so Endometriose. Also es läuft mir auf jeden Fall auch viel über den Weg. Und ich glaube, vor 10, 15, 20 Jahren war das auch noch nicht so Thema.
Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern, als meine Mama in den Wechseljahren war. Das ist jetzt auch 15 Jahre ungefähr her. Da war das auch, also ich wusste davon damals auch noch gar nichts. Also sie hat mir davon erzählt und ja, es war halt irgendwie so, ich weiß gar nicht, was jetzt so mit mir passiert. Sie wusste auch nicht, was sie da machen kann, ob sie Medikamente nehmen kann, was die Schmerzen lindern würde oder sonst was. Und ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile echt gebessert.
Ja, weil eben auch so viel darüber gesprochen wird.
Genau.
Das ist echt gut. Und trotzdem wollte ich mir unbedingt nochmal angucken, so wie ist es so grundsätzlich mit der Periode? Also ich kenne das von mir zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe und dann hier arbeite und dann mir meinen Tampon nehme und dann zur Toilette laufe, dann halte ich den immer so im Händchen versteckt und schleiche über den Flur und hoffe, dass mir niemand begegnet, so ungefähr.
Ja, oder letztens kam auch eine Kollegin zu mir, die ist auch noch nicht wirklich alt, die ist Anfang 40 und hat mir dann so ins Ohr geflüstert, hey, hast du einen Tampon dabei? Und das war für mich dann auch so krass, dass sie da so ein Ding noch draus macht. Also für mich ist es mittlerweile kein Tabu mehr. Ich gehe eigentlich relativ offen damit um. Aber dachte mir so, ja, so war das halt früher, ne? Und ich glaube, für Frauen, die ja auch das von früher noch so kennen, dass das immer so ein Tabu war, ist es jetzt halt noch genauso stark wie früher auch, ne?
Ja, aber trotzdem, ich glaube, das ist so voll die fließende Grenze. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Redaktionssitzung denke, bei Tabula Rasa, würde ich wahrscheinlich schon sagen, oh, mir geht's heute Morgen nicht gut, ich habe meine Tage.
Ja.
Aber in einer anderen Redaktionskonferenz, mit Männern vor allem, würde ich das wahrscheinlich nicht sagen. Und es ist natürlich auch so die Frage, inwieweit muss man das erzählen? Aber wenn ich irgendwie erkältet bin oder so,
sagt
dann
man das ja auch.
Ja,
ne?
Würde ich es auch sagen. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass es okayer wäre, das zu sagen. Ich weiß auch nicht, was passieren würde. Vielleicht muss man es mal ausprobieren.
Wahrscheinlich würden alle unter den Tisch gucken.
Ja, so ganz beschämt irgendwie zu Boden gucken oder
oh Gott,
sowas.
Was erzählt die da?
Ja. Ich weiß auch noch, als ich in der Grundschule war und es langsam bei uns so losging mit Periode und Tage, da war das ja natürlich auch ein ganz schreckliches Wort. Wie sagt man das so? Da haben wir uns dann ein Wort ausgedacht, um nicht vor den Jungs sagen zu müssen, wir haben unsere Tage. Und das war Blümchen. Und im Nachhinein, jetzt so als ich die Folge recherchiert habe, habe ich echt gedacht, also es ist natürlich total süß, dass wir dieses Wort hatten, um das irgendwie untereinander zu kommunizieren. Andererseits habe ich gedacht, als ob die nicht wissen, wenn ich sage, ich habe Blümchen, was ich damit meine.
Und ich glaube, die haben es nicht gecheckt.
Nein. Ja, und andererseits irgendwie auch wie schade, ne, dass man schon so als Kind oder also wirklich viele von uns waren ja 11, 12, 13 irgendwie so, dann lernt es, man muss es so als was Hübsches verpacken, so Blümchen, Blumen kommen aus mir raus.
Nicht ganz.
Ja, genau. Also das ist natürlich irgendwie ein schöner Umgang, dass es möglich ist, für junge Mädchen darüber zu sprechen und andererseits schade, dass man nicht einfach sagen kann, ich habe meine Periode. So.
Ja, voll.
Ja. Insofern, ich glaube, es ist schon viel passiert, aber es kann auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr passieren.
Ja.
Ja, kommen wir mal zurück zu Dani. Sie hat ja immer wieder neue Hoffnungen, jetzt vielleicht was zu finden, das ihr hilft, eben ihre Symptome zu lindern. Und dann kommt immer wieder die Erkenntnis, nee, hilft doch nicht. Dani erinnert sich noch, wie sie sich damals gefühlt hat zwischen all den Frauenarztterminen und der Suche nach Antworten.
Wie so ein Versuchskaninchen, ne? Trial and Error. Und man will ja dann auch die Beziehung nicht verlieren, in der man dann ist, Person nicht verlieren. Und dann probiert man halt wirklich alles aus, damit das nicht passiert, ne? Und dann, ja, ist es erst recht wieder gescheitert, ne? Also es ist sehr, sehr schlimm für mich zu sehen, wie ich dann auch immer wieder die Beziehungen selber sabotiert habe, beziehungsweise nicht sabotiert, sondern einfach, ich konnte auch nicht mitteilen, was da los ist. Also ich habe mal immer, irgendwann konnte ich dann sagen, hey, Es hat mit meiner Periode zu tun, es hat nichts mit dir zu tun, aber die Person hat es ja trotzdem abbekommen. Das heißt, viele konnten damit auch gar nicht umgehen oder wollten auch damit nicht umgehen, was ich voll verstehen kann, ne? Aber das war sehr schlimm für mich.
Nach der Pille, Akupunktur, dem Versuch, Stress zu reduzieren, zu meditieren, Sport zu machen und auch Therapie, merkt Dani, es ändert sich nichts und verliert die Hoffnung.
Ich habe dann irgendwann aufgegeben, um ehrlich zu sein. Ich habe dann so gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Sachen. So, habe wirklich jahrelang dann einfach damit gelebt.
Genau.
Ja, aber Danis Leben geht natürlich trotzdem weiter. Und im Jahr 2021, also einige Jahre später, lernt sie dann ihre neue Partnerin kennen, die in den USA lebt. Inzwischen sind einige Jahre vergangen, sind Jahre, in denen auch PMDS als Diagnose offiziell erfasst worden ist, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das weiß Dani aber nicht, weil sie aufgegeben hat, weil sie sich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigt hat und irgendwie resigniert hat. Vor ihrer Periode hat sie trotzdem jeden Monat weiterhin Symptome und Beschwerden und deshalb spricht sie dann auch in der neuen Partnerschaft mit ihrer Partnerin darüber. Und ihre Partnerin, die macht dann was, was Dani lange Zeit nicht mehr gemacht hat. Sie googelt.
Und dann hat sie halt plötzlich PMDS entdeckt. So, ich so, hat das dann gelesen, so was die Symptome so sind? Und ich war total so schockiert, glücklich, erleichtert, alles gleichzeitig. Weil ich mir dachte so, das ist genau das, was ich habe. Genau das. Das war ein krasser Moment. Weil ich mir dachte, okay, ich habe mir jahrelang das nicht eingebildet, sondern ich habe wirklich eine Krankheit, eine Störung quasi. Die gibt's wirklich. Die ist sehr real und existiert. Und viele andere Frauen leiden darunter.
Also ein krasser Moment für Dani und sie ist sich auch sofort sicher, das ist meine Diagnose. Aber die kann sie sich natürlich nicht selbst geben, sondern muss diese Diagnose offiziell bekommen.
Ich bin direkt zu meiner Frauenärztin und da habe ich sofort erklärt, hey, ich habe das. Und sie so war total sprachlos, weil sie war so, oh mein Gott, das ist totaler Durchbruchmoment auch für sie gewesen. Sie war wirklich auch total sprachlos, dass sie davon nichts wusste und so weiter. Und die hat sich dann dem auch angenommen. Also sie war da sehr offen und zum Glück, weil ich glaube, dass dann nicht jeder so reagiert. Weil wer will schon belehrt werden, ne, von jemand anderem. Aber sie war total dankbar und sie hat mir gleich eine Überweisung geschrieben.
Es gibt nicht viele Expertinnen auf dem Gebiet. Also es ist auch immer noch, auch für mich jetzt in der Recherche dieser Folge, war es echt schwer, auch Ärztinnen zu finden, mit denen ich darüber sprechen kann. Mhm. Es gibt mittlerweile so ein paar Ansprechpartnerinnen. Es gibt auch online so ein PMDS-Portal, auf dem man sich informieren kann und wo so ein paar Gynäkologinnen gelistet sind, die das schon mal gehört haben. Aber es ist wirklich immer noch nicht einfach. Aber es gibt ein paar Expertinnen auf dem Gebiet und ihre Frauenärztin vermittelt sie dann weiter an eine Gynäkologin am Universitätsklinikum Bonn. Also Dani wohnt ja in Berlin, aber da an der Uniklinik Bonn gibt es die Möglichkeit, sich über Online-Termine auf PMDS testen zu lassen. Und da macht Dani dann einen Termin aus und startet auch mit ihrer Diagnostik. Aber ganz so einfach ist das eben nicht, PMDS zu diagnostizieren.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Man kann PMS und PMDS nicht im Blut oder im Speichel messen. Punkt. Damit wird sehr viel Geld im Internet gemacht. Das ist echt schwierig für mich als Gynäkologin zu sehen, denn die aktuelle Studienlage sagt, es handelt sich hierbei um eine zyklische Hormonsensitivität. Auf jeden Fall ist das der englische Begriff, der immer gewählt wird. Das heißt also, mein Körper reagiert sensibel auf die hormonellen Schwankungen, die aber ganz normal sind, ja, die natürlich sind. Also keine Hormonschwankungen, wo man sagt, die Hormone sind aus der Balance, aus dem Gleichgewicht. Nein, das ist ganz normal. Nur ich persönlich, ich reagiere darauf über. Ich reagiere darauf sehr, sehr, sehr sensibel. Und deswegen bringt es auch nichts, Hormonwerte in dem Fall zu messen.
Das fand ich ganz spannend, ja, weil das auch erklärt eben, warum bei Dani und bei auch anderen Betroffenen eben die Hormone immer okay sind und da nichts festgestellt wird, weil die Hormone sind auch okay, sondern es ist eben so eine Sensitivität und die lässt sich vor allem durch eigene Symptome messen und auch so nachweisen, also einfach den eigenen Empfinden. Und da habe ich dir mal etwas mitgebracht.
Ja, dankeschön.
Weißt du, was das ist?
No.
Okay, kannst ja mal erzählen, was du siehst.
Ein Tagebuch, prämenstruelles Syndrom, PMS.
Genau, also das ist jetzt so eine Variante sozusagen für PMS, gibt es aber auch genauso für PMDS.
Mhm. Und dann steht da der Monat drauf, das Datum und eine Liste von Beschwerden.
Genau, das ist eben so ein Zyklus-Tagebuch. Ich persönlich habe sowas als App Vielleicht kennst du sowas oder nutzt du auch nicht?
Ich habe tatsächlich das nur in der Schwangerschaft benutzt.
Ah ja, okay, so zum Tracken, genau, welchen Monat du bist.
Und genau, so. Und sowas, aber jetzt nicht mit der PMS oder meinen Tagen, nee.
Mhm. Ich persönlich finde das super hilfreich, einfach auch um zu wissen, wo bin ich so im Zyklus.
Welche Symptome du dann
welche
hast.
Symptome habe ich, das ja. kannst du alles eintragen. Also mhm. kannst du auch so deinen Ausfluss, was du da für eine Konsistenz hast, daran kann man ja auch oft ableiten, in welcher Zyklusphase du gerade ja. bist und so. Aber auch wirklich sowas wie Migräne, also ich habe manchmal Migräne, das kann ich dann da eintragen. Also es ist einfach super hilfreich, um so die Symptome im Blick zu behalten.
Ja. Vergleichst du die dann auch?
Also ich gucke halt manchmal gerade, was ich erzählt habe, dass ich dann manchmal so einfach Leute nicht ausstehen kann. Das trage ich da ein und mhm. das ist ganz lustig, weil das ist bei mir echt immer so Tag 18 oder so.
Echt?
Und das habe ich jetzt seit einem Jahr oder sowas, fällt mir das immer auf.
Okay.
Und also das trage ich da ein und es ist jetzt gar nicht so, dass ich dann immer davor sitze und das irgendwie krame und gucke, aber es ist irgendwie, ich glaube, seitdem ich das mache, bin ich auch einfach ein bisschen sensibler, einfach so für, ach, das kenne ich schon aus dem vorherigen Monat.
Mhm. Machst du dann an Tag 18 auch was anders? Oder lässt du es jedes Mal nochmal drauf ankommen?
Also ich mache halt jetzt nicht viel anders, weil was will man auch anders machen so, ne? Aber ja. ich glaube...
Einsperren.
Ja, genau. Festketten, nicht mehr rausgehen. Nein, also ich glaube, es hilft schon irgendwie zu wissen, ach, das ist das jetzt wieder, ne? Weil
ja.
irgendwie, ich glaube, am Anfang hat mich das auch krass verunsichert, dann zu merken, so, oh, gerade nerven mich alle Leute wieder und
ja.
so, was, wenn das jetzt so bleibt? Und hasse ich einfach die Leute in meinem Umfeld? Und ich glaube, es ist halt irgendwie cool zu wissen, so, okay, es ist...
Morgen
jetzt,
ist wieder vorbei.
Genau, es ist jetzt gerade wahrscheinlich wieder hormonell und dann sehe ich, trage es ein und sehe, aha, ich bin jetzt wieder an dem Punkt in meinem Zyklus. Oder auch so zum Ende des Zykluses so zu merken, oh, ich habe gerade einfach super wenig Energie. Dann gucke ich halt schon auch, wo kann ich
ja.
mir vielleicht irgendwie so ein paar Ruhephasen irgendwie einbauen
ja.
oder so. Genau, aber für die PMDS-Diagnose muss tatsächlich auch so ein Zyklustagebuch geführt werden für 3 Monate. Und das wird dann ausgewertet gemeinsam mit einem Arzt oder einer Ärztin. Und dann kann man halt anhand dessen schauen, so habe ich vielleicht PMDS oder habe ich ziemlich sicher PMDS. Und das Gute ist, man kann dann auch schon so Auslöser und Verstärker von der eigenen PMDS identifizieren. Also auch schon mal gucken, was ist vielleicht jetzt ein Grund dafür. Also habe ich jetzt einen ganz stressigen Tag gehabt und das hat jetzt irgendwie mein PMDS total getriggert mhm. oder so. Also da geht es echt so darum, dass man sich selbst ganz gut kennenlernt und auch
ja.
die eigenen Trigger und so.
Alles bewusster wahrnimmt.
Genau, das einfach bewusster wahrnimmt. Und auch bei Dani läuft das dann so ab. Also sie ist sich ja selbst sehr sicher, dass sie PMDS hat, aber muss trotzdem dieses Periodentagebuch nochmal ausfüllen, nochmal 3 Monate warten. Dann bespricht sie dieses Zyklustagebuch nach mit einer Ärztin und dann erhält sie tatsächlich offiziell die Diagnose PMDS. Diese Diagnose ist für Dani auch erstmal eine große Erleichterung, aber die Frage ist danach einfach, wie geht es weiter? Denn die eine Lösung für PMDS, die gibt es tatsächlich nicht, das erzählt auch Miriam Wagner.
Es gibt leider nicht die eine Pille gegen PMS oder PMDS. Das wäre so schön, da sind wir leider mit der Forschung noch nicht. Aber es gibt einige Optionen und ich kenne eben auch Menschen mit PMDS und ich glaube, das ist auch das, was die meisten MedizinerInnen oder TherapeutInnen so als einen großen Unterschied sehen. Da reicht es eben nicht aus, mit Lifestyle zu therapieren. Für mich ist das immer die Basis, definitiv. Aber da geht es eben auch darum, Antidepressiva einzusetzen, die Pille einzusetzen und ganz genau hinzuschauen.
Also Miriam Wagner ist ja auch Ernährungsmedizinerin und Resilienztrainerin. Also sie hat sich ja fokussiert auf PMS und PMDS und hat deswegen auch diese Schwerpunkte, weil man da bei beiden, also bei PMS, aber auch bei PMDS einfach schon super viel machen kann mit Ernährung, mit so Stressmanagement. Also man kann da relativ niedrigschwellig ansetzen. Das heißt nicht, dass man dadurch alles in den Griff bekommt, aber man kann es probieren. Ne? So. Und Miriam Wagner empfiehlt zum Beispiel auch, sich die Grundregeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anzuschauen. Also es sind so Basic-Regeln, wie man sich ernährt. Da vielleicht auch so während dieser Phasen auch einfach nochmal ein bisschen bewusster drauf zu achten, dass der Körper einfach alles bekommt, was er braucht.
Na, eigentlich die Phasen, wo man sich eher so Fastfood
ja.
und so gönnt. Ne? und Süßkram.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht.
Ist also komplett falsch.
Ich kann auch eigentlich nicht glauben, dass es nicht gut ist, weil wenn ich dann irgendwie so ein Burger-Craving habe, dann tut mir das auch gut. Ja. Also wahrscheinlich geht es darum, so ein bisschen so eine Balance zu finden. Aber eben auch zu gucken, dass man sich dann...
Dass die Nährstoffe einfach da sind.
Genau. Und Miriam Wagner hat auch erzählt, dass es teilweise auch Sinn machen könnte, vielleicht sich so eine anti-entzündliche Ernährungsweise anzuschauen. Also es gibt da Sachen, die man machen kann. Sie selbst hat auch gute Erfahrungen gemacht in ihrem Umfeld, so mit Thema Magnesium, Stressmanagement. Also das sind wirklich alles so ganz, ganz niedrigschwellige Sachen, die man ja auch schon bei PMS probieren kann oder vielleicht einfach so auf sich achten kann, was du jetzt auch gesagt hast. Man ist da eher ein bisschen sanfter mit sich. Aber sie hat eben auch erzählt und hervorgehoben, dass da die Studienlage einfach auch noch nicht so gut ist. Also man weiß eben noch nicht so ganz genau, diese eine Sache hilft. Und deswegen kann man auch noch nicht so gut so grundsätzliche Empfehlungen aussprechen zum Thema PMDS. Aber all diese Sachen, also Ernährung, Supplementieren, Stressreduktion, das reicht eben auch nicht immer für jede Betroffene, sondern manchmal muss man dann auch einfach weiter gucken. Also gerade wenn da einfach schon so ein langer Leidensweg hinter einem liegt. Und so ist das ja auch bei Dani. Ihre neue Ärztin empfiehlt ihr damals erstmal Mönchspfeffer. Kennst du das? Mhm. Das ist so ein pflanzliches Medikament, was so bei Zyklusbeschwerden eingesetzt wird. Also nimmt man regelmäßig und dann erhofft man sich, dass vielleicht dadurch schon so ein bisschen was ändert. Ihre Ärztin empfiehlt ihr dann auch wieder Sport und Meditation. Ja, aber all das hat ja Dani schon ausprobiert.
Und dann war ich so, ey, ich habe alles schon gemacht, gib mir die Tabletten. Und dann habe ich halt die Tabletten genommen, ne? Also habe ich halt angefangen damit. Und das Problem ist ja bei PMDS, dass es immer wieder dich aus der Bahn wirft, ne? Und man ist dann irgendwann so gestresst und irgendwie erschöpft davon über Jahre hinweg, ne? Dass es eigentlich mal ganz entspannt ist, die Antidepressiva zu nehmen, weil man einfach generell viel entspannter ist, ne? Also man ist nicht so extrem unterwegs. Man hat trotzdem noch PMDS-Symptome. Also es ist trotzdem noch da, weil es ist ja nicht wirklich eine Lösung. Also es hilft ja jetzt nicht wirklich dagegen. Es hilft nur, dass sich das generelle Nervensystem einfach ein bisschen beruhigt. So. Das hat es bei mir auch gemacht.
Für PMDS sind Antidepressiva tatsächlich das First-Line-Treatment. Das heißt, das ist so die bevorzugte Behandlungsoption aus ärztlicher Perspektive. Also man kann natürlich schon ansetzen bei eben all den Sachen, die wir gerade besprochen haben. Aber wenn man halt merkt, man kommt mit Ernährung und so weiter nicht weit, dann sind Antidepressiva einfach so die erste Behandlungsoption. Und vor 3 Jahren startet Dani dann auch mit Antidepressiva. Obwohl PMDS ja noch nicht so gut erforscht ist, gibt es auf jeden Fall schon Studien, die zeigen, dass 60-75% der Menschen, die Antidepressiva nehmen für PMDS, dadurch eine Verbesserung erzielen ihrer Symptome. Und so ist es auch bei Dani. Also es verbessert sich auch bei ihr was.
Das Antidepressiva war gut für eine Zeit, um mich mal wieder so einfach so ein bisschen zu beruhigen. Aber wie gesagt, ich hatte trotzdem schlimme PMDS-Tage. Und dann war ich auch noch so sehr low energy und man ist wirklich asexuell. Also ich war zumindest so und das ist auch nicht so toll.
Also man hört schon, Dani hat eine Zeit lang Antidepressiva genommen, aber sie auch vor kurzem wieder abgesetzt. Für sie eben wegen dieser Nebenwirkung, weil sie eben merkt, so der Sexdrive ist weg und sie hat wenig Energie. Dazu muss man auch einfach sagen an dieser Stelle, das ist jetzt Danis persönliche Erfahrung. Das ist ja immer so mit Medikamenten. Nebenwirkungen sind super individuell. Und eine Nebenwirkung von Antidepressiva kann sein, dass der Sexdrive dann verringert ist oder dass der einfach beeinflusst wird. Muss aber auch nicht immer so sein. Also da muss man, glaube ich, für sich einfach abwägen. Hilft mir das? Wie hilft mir das? Was für Nebenwirkungen hat es? Ist es was, womit ich leben kann oder nicht? Und dann vor allem das, wenn es um Antidepressiva geht, auch einfach wirklich immer mit Psychiater oder Psychiaterin besprechen. Denn nur die können euch auch dahingehend gut beraten.
Was ich mich jetzt noch frage, ist, die Antidepressiva nimmt die Dani die dann den ganzen Monat über oder nur an den Tagen, an denen sie die Beschwerden hat? Oder wie läuft das ab?
Ich meine, dass Dani die tatsächlich durchgenommen hat, also den ganzen Monat über genommen hat. Aber auch da gibt's tatsächlich neue Ansätze. Also das ist auch eine Behandlungsoption tatsächlich bei PMDS, die dann nur für diesen Zeitraum zu nehmen, kann auch eine Möglichkeit sein.
Okay.
Muss man aber halt auch ein bisschen wieder für sich gucken, weil da es natürlich auch sein kann, dass wenn man dann mit Antidepressiva anfängt, dass es dann halt auch Nebenwirkungen gibt.
Ja,
wenn
wieder
man,
so ein Hoch und Runter gibt.
Genau, ja. Also es kann dann auch einfach für einen selbst besser sein, wenn man die so stetig nimmt.
Okay.
Für Dani war es dann eben so, dass sie sich vor allem wegen dieses fehlenden Sex-Drives dafür entschieden hat, die Antidepressiva abzusetzen und nochmal was anderes zu probieren. Weil sie findet in der Zwischenzeit auch eine Ärztin, die sich auf PMDS spezialisiert hat. Und die empfiehlt ihr Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Das ist jetzt so, was sie aktuell probiert, eben Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Und Dani wird auf noch etwas aufmerksam. Und zwar über TikTok wird sie auf eine Sache aufmerksam. Auf einen Wirkstoff namens Famotidin. Das ist ein Antihistaminikum. Also in dem Fall Antihistaminikum wird das Medikament eingesetzt bei Sodbrennen. Ich war echt sehr erstaunt, weil dieses Medikament wird auch online echt hoch und runter diskutiert. Da tauschen sich ganz, ganz viele Betroffene aus, dass es denen bei PMDS gut geholfen hat und wie das auch vor allem wirkt. Und das testet auch Dani aktuell aus. Sie hat es mit ihrer Ärztin besprochen. Die hat gesagt, ja, es tut jetzt nichts Schlechtes so. Aber genau, wichtig ist an dieser Stelle auch zu sagen, da gibt es jetzt noch nicht irgendwelche wissenschaftlichen Belege oder Studien von diesem Wirkstoff. Das muss man im besten Fall einfach immer vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin absprechen. Und ja, also da, sag ich mal, bleibt die Hoffnung, dass da einfach noch geforscht wird, weil gerade ist es eben so, dass auch viel gerade bei Social Media im Umlauf ist. Auch Miriam Wagner hat mir da von Sachen erzählt, die da irgendwie so im Umlauf sind, mit denen einfach experimentiert wird. Und das ist natürlich, kann natürlich auch Gefahren bergen. Also ich finde es gut, dass da so ein Austausch stattfindet, sage ich mal mittlerweile. Aber ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht die Forschung nochmal ranklotzt.
Die Politik da ein bisschen Geld investiert.
Genau, ja. Weil Miriam Wagner hat auch tatsächlich gewarnt so vor diesen ganz, ganz großen Versprechungen, die sich ja dann finden bei Social Media.
Ich würde immer aufpassen, wenn Mittel geworben werden, die sagen, du hast PMS und ich heile dich. Nimm die Tropfen, dann ist alles gut. It's not going to happen. Ganz sicherlich nicht.
Genau, jetzt aktuell probiert Dani aber eben noch mal was Neues aus. Und Spoiler an der Stelle, sie hat jetzt noch nicht so diese eine Lösung gefunden, weil es die auch einfach bei PMDS leider noch nicht gibt. Der ganz, ganz drastische Schritt, den es noch gibt, ist die Entfernung der Gebärmutter.
Oh, okay.
Genau, also diese Möglichkeit gibt es auch, wenn das Leiden einfach zu stark ist und man sagt, so, ich bin davon so immer aus dem Leben genockt und kann und möchte so nicht leben und möchte vielleicht auch einfach keine Kinder bekommen, dann ist das auch eine Option. Aber ja, es kommt eben nicht für alle Frauen in Frage, ist er auch einfach ein Rieseneingriff. Dani hat natürlich trotzdem im Laufe der Zeit viele Erfahrungen jetzt gesammelt über all die Jahre, was ihr hilft, auch ganz unabhängig von Medikamenten. Und sie hat da gerade für Beziehungen einen Tipp.
Es gibt halt so Dinge, die man machen kann, die halt wirklich toll sind. Also, hey, kannst du mir mal sagen, in welcher Woche du gerade bist? Kann ich mich in deinen Periodenkalender mit einlinken? Oder hey, ich merke gerade, du bist irgendwie ein bisschen down. Kann sein, dass du in deiner Woche bist. So, also die Sache ernst nehmen und dann wirklich einen Schritt auf mich zumachen. Weil ich merke, ich tue mir dann auch schwer, um Hilfe zu bitten. Und das Ding, was wirklich hilft, ist einfach, mit Liebe entgegenzutreten, anstatt das persönlich zu nehmen. Also immer einen Schritt auf die Person zugehen und nicht weggehen. Das ist nämlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich die Person dann distanziert.
Haben wir ja vorhin auch schon gesagt, so dieses liebevolle Nachfragen.
Genau.
Und dann vielleicht auch brauchst du irgendwas. Oder da kann man ja vielleicht auch für sich so Techniken entwickeln, die dann einfach gut tun.
Und auch einfach Absprachen. Ne? Also wenn man jetzt an Tag 18 zum Beispiel einfach genervt ist, dann weiß man, komm, ich lasse die Person einfach mal in Ruhe oder so. Ja. Ich brauche mal einen Tag für mich. Ja, fände ich schön, wenn da mehr Verständnis von der Partnerseite auskommen würde, ne?
Ja, und es kann natürlich auch helfen, Therapie zu machen. Hat Dani auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Sie hat jetzt auch kürzlich nochmal eine Therapie begonnen, die so einen Fokus hat auf PMDS. Das ist aber eine internationale Therapeutin, die gar nicht in Deutschland sitzt. Also sie macht die Therapie auf Englisch. Also sie ist da ja eh, sag ich mal, international unterwegs, weil sie ja auch eine Partnerin hat, die in den USA lebt. Aber ja, es ist halt für Dani jetzt auch in dem Fall eine Therapie, die sie selbst zahlt. Therapieplätze in Deutschland sind ja nicht so gut gesät. Und in dem Fall, ja, kann sich's aber trotzdem lohnen, sich auf Wartelisten setzen zu lassen und dann zu gucken, findet man eine Person, die es vielleicht schon mal gehört hat. Oder wie Danis Frauenärztin eben auch sagt, habe ich zwar noch nie gehört, aber ich nehme mich dem an so und ich fuchse mich da so ein bisschen rein und man sucht gemeinsam nach Lösungen, weil es auch da bestimmte Techniken gibt, die helfen können. Also, dass man da einfach nochmal so Therapie versucht, sich selbst zu verstehen und sich selbst dann vielleicht so ein bisschen
mehr zu spüren.
Ja, genau. Das ist es, glaube ich. Dani hat sich es tatsächlich auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, online über PMDS zu sprechen. Also sie hat ja viele Follower bei Instagram. Und gerade weil sie selbst eben auch so lange nicht wusste, was ist mit mir los, was habe ich, ist es ihr so ein Anliegen, da öffentlich drüber zu sprechen. Das macht sie auch. Aber sie sagt auch, dass sie auch nicht immer darauf so Lust hat.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, je mehr Fokus ich drauf lege, desto schlimmer wird's. Deswegen manchmal will ich auch gar nicht drüber reden oder drüber nachdenken, weil dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, bilde ich mir ein. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es funktioniert auch in der Beziehung. Wenn wir nicht so, oh Gott, kommt jetzt, welcher Tag ist es? Kommt jetzt die Periode? Sollen wir jetzt schon im Alarmzustand sein? Weil manchmal passiert dann nichts. Und dann hat man sich umsonst irgendwie reingesteigert.
Ja, kenne ich auf jeden Fall auch. Wenn man, also jetzt ganz unabhängig von Periode oder so, aber auch mit anderen Themen. So manchmal ist der Fokus darauf, macht es ja alles noch viel stärker.
Genau, ja.
Insofern, ich glaube, es geht da vielleicht um so einen Mix. Also offen auf jeden Fall drüber sprechen, kommunizieren, aber vielleicht auch dann den Fokus auf irgendwie für einen wichtige Sachen so richten. Und Mirjam Wagner hat auch noch ein paar Tipps aus der kognitiven Verhaltenstherapie.
In Untersuchungen konnte man feststellen, dass das Stress- und Angstzentrum bei Menschen mit PMDS mehr aktiviert ist als bei einer Vergleichsgruppe, die das nicht hat. Und die haben auch mehr Stress. Also beides. Das eine erklärt das andere auch. So ein Teufelskreis. Und da kann man natürlich ansetzen. Ich habe selbst als Ärztin eine Studie begleitet, wo es um eine PMDS-App geht. Und da haben sie mit verschiedenen Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie gearbeitet und schauen gerade, inwiefern sich Menschen damit selbst helfen können. Was ganz wichtig ist, Selbstwirksamkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. Es reicht nämlich nicht, eine Tablette zu nehmen und dann wird alles gut. Die gibt's ja nicht, die eine. Sondern ich finde, man darf das immer von vielen Facetten beobachten. Und natürlich stärkt das enorm. Denn ich weiß, ich habe jetzt gerade diese stark wütende, konfliktbehaftete, reizbare, diese Emotion in mir, kann ich diesen Kreis vielleicht auch selbst durchbrechen. Unabhängig davon, ob ich nicht auch Medikamente zu mir nehme.
Ja, also das kann so ein bisschen einfach dieses Gefühl der Hilflosigkeit verringern, wenn man so ein paar Tools an die Hand bekommt und damit einfach lernt umzugehen. Ich finde, das ist immer so schade. Ich würde selbst immer hoffen, das ist so die eine Tablette und dann besteht diese Sensitivität nicht mehr. Aber so ist es ja in den wenigsten Bereichen im Leben.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist doch schon mal ein ganz guter Hinweis und ganz gute Tipps, dass man sich einfach mal, wie wir gerade gesagt haben, ein bisschen mehr spüren lernt und dann vielleicht einfach schaut. Also Tagebuch führen werde ich jetzt, glaube ich, auch.
Kann dir gleich auf jeden Fall noch ein paar Tipps für Apps geben.
Ich finde das jetzt total spannend und werde jetzt auch mal so ein bisschen gucken, wie verhält sich das jeden Monat. Genau.
Ja, das war's auch schon wieder. Wir kommen zum Ende dieser Folge Tabula Rasa zum Thema PMDS. Ich muss sagen, für mich war es super cool, mich da so nochmal genauer mit zu beschäftigen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir schon weiter sind, wenn es um Thema Menstruation, Periode geht. Aber ich habe immer das Gefühl, bei vielen Themen eigentlich, dass ich ganz oft denke, ja, da sind wir ja schon so weit. Und dann merke ich irgendwie, ja, ist schon was passiert, aber irgendwie kann auf jeden Fall noch mehr passieren. Und gerade bei dem Thema und auch zum Thema Frauenmedizin hoffe ich einfach, dass da jetzt nochmal so der Fokus hingelenkt wird und vielleicht es auch nochmal mehr Studien gibt und nochmal mehr Forschung.
Ja, voll. Also ich finde es schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also ich glaube, viele Frauen kennen das nicht. Also gerade Frauen vielleicht in den 30ern. Ich glaube, jüngere Frauen sind vielleicht schon ein bisschen mehr damit vertraut. Wie gesagt, also ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich jetzt meinen Zyklus mal beobachte, dass ich wirklich mal drauf achte, wie fühle ich mich, wie geht's mir, wie geht's meinem Körper. Das finde ich sehr wichtig und dass man vielleicht auch ein bisschen achtsamer mit seinen Mitfrauen umgeht.
Ja, ne, stimmt.
Mit menstruierenden Personen, wie es denen eigentlich so geht und vielleicht auch einfach mal nicht so einen dummen Spruch drückt, den man ja auch selber so mitbekommen hat in der Kindheit oder in der Jugend, ne, der einem ja wahrscheinlich manchmal auch aufploppt, so von wegen, oh, die ist aber heute gereizt, ne, sondern vielleicht einfach mal so, ja, hinterfragt, wie geht's dir denn?
Ja.
Gibt's irgendwie was ich für dich tun kann oder so, brauchst du irgendwas? Das wäre irgendwie schön.
Auch ihr könnt euren Partnern oder Menschen in eurem Umfeld, eigentlich allen Leuten in eurem Umfeld, aber vielleicht auch euren Partnern und Partnerinnen diese Folge weiterschicken, vielleicht um so ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen für PMS und PMDS.
Und euren Müttern, die wissen bestimmt auch nichts davon.
Ja, stimmt. Ja, und auch Dani hat nochmal ein paar Worte zum Abschluss.
Ich glaube, das Wichtigste ist halt, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben, auch in der Zeit, und sich trauen, verschiedene Dinge auszuprobieren und einfach versuchen, wirklich offen mit den engen Menschen drüber zu reden. Und mehr kann man, glaube ich, nicht machen.
Also es gibt ein paar Optionen. Auf jeden Fall dranbleiben, ausprobieren, sich selbst kennenlernen, darüber sprechen. Und dann kann es auf jeden Fall auch besser werden. Und es lässt sich auch ganz gut mit dem Zyklus leben. So. Wie geht's euch nach dieser Folge? Was habt ihr mitgenommen? Was sind vielleicht auch eure Gedanken und eure offenen Fragen? Wir wollen sehr gerne davon hören. Erzählt uns gerne davon. Per Mail erreicht ihr uns unter tabularasa@sr.de oder ihr schreibt uns bei Instagram. Da findet ihr uns unter tabularasa_podcast_sr. Wir freuen uns auf jeden Fall so oder so über Post von euch. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr kennt das ja bestimmt auch. Eigentlich wolltet ihr nur kurz ein Video gucken am Handy und plötzlich ist es 2:30 Uhr nachts und ihr seid komplett in den endlosen Tiefen des Internets versunken. Miguel Robitzky und Caroline Worps geht es ständig so. Als Comedy-AutorInnen für das ZDF-Magazin Royal und auch privat überladen die beiden ihre Browser täglich mit tausenden Tabs. Und weil die beiden immer wieder auf so viele lustige und kuriose Dinge stoßen, kommen Miguel und Caro jede Woche vor dem Mikrofon zusammen, um darüber zu sprechen. In einer Folge haben die beiden auch ihre Tabs zum Thema Frauengold geöffnet, der vermeintlichen Medizin für Frauen. In den 50er Jahren wurde diese Medizin verkauft und die bestand vor allem aus Alkohol. War ja bei uns auch kurz Thema in dieser Folge. Ja, und in der Folge sprechen die beiden außerdem auch über Aale. Also absolut unterhaltsam und informativ. Ich kann euch Too Many Tabs also nur empfehlen. So heißt der Podcast. Too Many Tabs findet ihr in der ARD Audiothek und dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Der Link ist auch in den Shownotes. Und jetzt sage ich vor allem nochmal Danke an dich, Tine, dass du hier heute mit dabei warst.
Ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Spannendes Thema.
Und damit sagen wir an dieser Stelle Tschüss, bis bald und macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Tabula Rasa.
Tabula Rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.